Herzlich willkommen zu unserer Osterbotschaft. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr sie gleich zum ersten Korintherbrief aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korintherbrief Kapitel 15. Und wir schauen uns heute die Verse 12 bis 26 an. Wir müssen feststellen heute, dass die Ostern, die wir heute feiern, anders sind als sonst. Ich denke, ich erkläre hier gerade das Offensichtliche, denn ihr sitzt alle zu Hause vor eurem Rechner oder iPads, um diese Osterbotschaft zu hören. Das ist wirklich abnormal und das erste Mal in unserem Leben, dass so etwas vorgekommen ist, gefesselt durch ein Virus. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Chance für viele, bei uns hier heute dabei zu sein und auch diese Botschaft zu hören, die sie vielleicht sonst nie hatten. Und deswegen danken wir Gott eigentlich auch für diese Zeit. Aber ich möchte euch an etwas erinnern. Sicherlich habt ihr euch in der letzten Zeit durch die ganzen Medien, die man ja nicht ignorieren kann, die vielen Todeszahlen gesehen, die uns präsentiert werden. Die Todeszahlen, die dieser Krankheit Covid-19 zugeschrieben werden, stehen aktuell in Deutschland bei 2500. In Spanien, Italien, USA über 10.000, zwischen 10.000 bis 15.000 und in England auch fast bis zu 10.000. Wenn man sich all diese Zahlen anschaut, kommt man dann doch irgendeinmal an einem Punkt, wo man über seinen eigenen Tod nachdenkt. Und ich würde meinen, dass die meisten von uns in den letzten Wochen auf irgendeine Art und Weise sich mal mit dem Tod beschäftigt haben. Auch wenn wir es vielleicht nicht zugeben würden, aber einen Gedanken oder zwei haben wir doch mindestens daran verschwendet. Ich habe es sicherlich auch. Nun, wenn du an deinen Tod denkst, was siehst du dann oder an was denkst du dann? Ist da Dunkelheit? Ist da Depression oder Sinnlosigkeit? Ist da vielleicht Gleichgültigkeit da? Oder vielleicht Angst vor dem Ungewissen? Ist da vielleicht Licht? Oder ist da Hoffnung? Ein positiver Aspekt von dieser Krise, in der wir gerade sind, ist nämlich genau das, dass sehr viele Menschen sich zu dieser Zeit vielleicht zum ersten Mal auch wirklich Gedanken über ihre Endlichkeit machen. Aber was ist denn nun mit dieser Endlichkeit? Was ist denn mit diesem Tod? Was hat denn das alles mit Ostern zu tun? Wir wollen doch ein Fest feiern, das ist doch viel zu depressiv, sich über den Tod Gedanken zu machen. Nun, ich habe schon viele Menschen getroffen und mit ihnen gesprochen, deren Hoffnung nicht im Leben und Sterben und der Auferstehung von Jesus liegen. Sie sind irgendwie auf eine Art davon überzeugt, dass der Tod für sie kein Problem darstellt. Ich möchte diese Gleichgültigkeit dieser Menschen einmal anzweifeln. Wie komme ich dazu? Ich habe nur ein Wort: Beerdigungen. Jeder noch so störrische Welthedonist wird spätestens bei der Beerdigung mit seiner Endlichkeit konfrontiert. Und was ich bisher gesehen habe, sah nicht gerade nach Gleichgültigkeit und Entspanntheit aus. Fragen wir diese Menschen nun nach Ostern heute, dann lachen sie vielleicht über die Idee, dass Christus auferstanden sein könnte. Es sei ja wissenschaftlich unmöglich, dass Tote auferstehen. Niemals ist jemand auferstanden und ignorieren dabei Christus selber. Wenn du so eine Person bist und heute vielleicht zuhörst und daran zweifelst oder sogar kategorisch ablehnst, dass es jemanden gibt, der von den Toten auferstanden ist, dann werden die nächsten 30 Minuten für dich sehr wichtig sein. Es ist auch für uns wichtig, die wir glauben, wie wir auch gleich sehen werden. Es werden 30 kurze Minuten sein in deinem kurzen Leben, die du wirklich investieren willst. Wir werden uns heute gemeinsam eine Stelle aus der Bibel anschauen, die genau sich um diese Frage dreht. Was hat Tod mit Ostern zu tun? Der Autor, der hier schreibt, ist ein Nachfolger und Apostel. Das heißt, Apostel bedeutet ein Gesandter oder spezieller Bote von Jesus Christus. Und dieser Autor, der war früher selber mal ein Zweifler und selbst sogar ein Verfolger der Christen. Und heute schreibt er uns über dieses wichtige Thema. Paulus, das ist sein Name, er schreibt im Korintherbrief an eine Gemeinde, in denen es wohl Menschen gab, die tatsächlich diese Auferstehung anzweifelten oder sogar ablehnten. Er schrieb, um dieser Gemeinde und diesen Menschen zu zeigen, dass das Problem der Auferstehung für jeden von uns ein wirkliches und echtes, tatsächliches Problem darstellt. Und das ist auch der Titel der Botschaft heute: Dein Problem der Auferstehung. Wir wollen uns heute mit den Aussagen von Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 12 bis 26, im Hinblick auf zwei betroffene Personengruppen beschäftigen. Und diese zwei Personengruppen, das sind auch die zwei Punkte der Predigt heute, sind zuerst das Problem der Auferstehung für Christen. Wir sehen das von den Versen 12 bis 19. Und der zweite Punkt ist das Problem der Auferstehung für Nichtchristen in Versen 20 bis 26. Zwei einfache Punkte. Das Problem der Auferstehung für Christen und das Problem der Auferstehung für Nichtchristen. Lass uns also sofort in den Text gehen und das mal anschauen. Ich werde jeweils immer die Stellen vorlesen, falls ihr eure Bibeln nicht dabei habt. Also zuerst das Problem der Auferstehung für Christen. In den Versen 12 bis 13 müssen wir festhalten, dass wenn Tote nicht wieder lebendig werden können, dann ist Christus auch niemals auferstanden. Das ist das erste Problem. Verse 12 bis 13. Paulus schreibt hier: Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Seht ihr, das Osterfest, das wir feiern, ist im Kern ein Auferstehungsfest. Hätte es keine Auferstehung gegeben, gäbe es auch keine Ostern zu feiern. Und nun feiern wir Christen aber jedes Jahr dieses Fest. Und jedes Jahr stellt sich uns dabei die Frage: Glaubst du wirklich daran, dass Jesus Christus nicht nur gestorben ist am Kreuz, von dem wir ja viel hören, sondern auch wieder für alle Ewigkeiten auferstanden ist von den Toten? Was für eine Relevanz hat das nun für dein Leben? Die Antwort auf diese Frage ist wirklich, macht den ganzen Unterschied. Den ganzen Unterschied für dein Leben. Wieso? Paulus erklärt es nun in diesen Worten, die wir gerade gelesen haben. Und er erklärt es in seiner Wortwahl. Hört gut zu. In Vers 12, schaut euch den nochmal an, redet er zuerst von der Auferstehung im Generellen. Er fragt die Frage, gibt es so etwas oder gibt es so etwas nicht? Und dann in Vers 13 redet er ganz speziell von der Auferstehung Jesu. Paulus schlüssiges Argument hier ist folgendes: Gibt es die Auferstehung generell nicht, dann gibt es auch die Auferstehung Jesu nicht. Ganz einfach. Dann ist er gekreuzigt worden, aber im Grab geblieben und dort vermodert. Und beachte nun, wie unglaublich relevant dieses Argument für dich ist, diese Aussage für dich ist. Denn wenn Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann gibt es auch eine generelle Auferstehung. Das heißt, auch du und ich können in ihm tatsächlich ewig leben und wieder auferstehen. Das ist die Relevanz von dieser Aussage. Also die Frage nach der Auferstehung ist nicht nur irgendeine bloße theologische Frage, die es zu beantworten gilt. Sie hat wirklich einen Ewigkeitsaspekt und sie regelt deine Zukunft. Die Hoffnung der Bibel steht und fällt mit dieser Frage und mit dieser Aussage. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es eben keine Hoffnung. Wenn aber Christus auferstanden ist, dann gibt es in der Botschaft des Evangeliums eine echte und feste Hoffnung. Nein, es gibt nicht nur eine feste Hoffnung, sondern wirklich eine feste Tatsache. Aber eins nach dem anderen. Bevor Paulus zu dieser welterschütternden Botschaft kommt, handelt er erst einmal die Konsequenzen dieser Idee ab, dass es die Auferstehung nicht geben könnte. Und für uns Christen wäre das wirklich fatal. Schaut euch Vers 14 an, den ersten Teil. Wenn nämlich Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzes Predigen, unsere ganze Botschaft vergeblich. Er schreibt hier in Vers 14: Wenn aber Christus nicht auferstanden ist zu uns, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Paulus und die anderen Nachfolger, welche die Verbreitung des Evangeliums, dieser frohen Botschaft, sie haben alles dafür aufgegeben, wenn sie das alles umsonst getan hätten, dann wäre ihre Arbeit vollkommen nutzlos gewesen. Und ihr müsst euch daran erinnern, und vielleicht diejenigen, die das Neue Testament oder die Bibel noch nicht so gut kennen, das Predigen in der damaligen Zeit war eine andere Sache, als sie heute ist. Nicht vom Inhalt her, sondern eher von der Reaktion der Menschen und des Umfelds. Denn die meisten, die diese Botschaft predigten und für diese Botschaft standen, sie mussten ihr Leben lassen für diese Botschaft. Wenn ich jetzt heute zu der damaligen Zeit gepredigt hätte, müsste ich um mein eigenes Leben und das Leben meiner Familie Sorgen machen. Dann hätte ich einen Todesschein ausgestellt, dann wäre ein Fadenkreuz auf meinem Kopf. Fast alle Christen, die wir im Neuen Testament lesen, die diese Botschaft geschrieben haben und verteidigt haben, fast alle von ihnen wurden frühzeitig dieser Welt entrissen durch Verfolgung, durch Steinigung, durch Kreuzigung, durch Tod, aufgrund dieser Botschaft, die sie predigten. Sie haben also sozusagen all ihre Ostereier in einen Korb gelegt. Was für eine Verschwendung von menschlichem Leben, wenn diese Auferstehung Jesu tatsächlich nie stattgefunden hat, oder? Dann ist all das Predigen, all das Leiden für diese Botschaft vollkommen hinfällig, nichtig und nutzlos. Aber nicht nur das. Dann folgt eine nächste Konsequenz daraus. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist auch unser Glaube vergeblich. Dann ist nicht nur unser Predigen vergeblich, sondern auch unser Glaube vergeblich. Das ist der zweite Teil von Vers 14. Schaut euch den nochmal an. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Und die Konsequenz ist natürlich logisch. Wenn Jesus nie auferstanden ist, dann ist das ganze Konstrukt des christlichen Glaubens vollkommen leer. Dann sind all unsere Bemühungen, all unsere Entsagung, all unsere Hingabe, all unsere Aufgabe, Verzicht um des Evangeliums willen, dann ist das alles nichtig und null wert. Eine ganz große leere Null. Ihr müsst wissen, dass der Glaube eines wahren Christen eine wirklich mächtige Sache ist. Es ist ein Glaube, welcher dieser Welt vollkommen unsinnig vorkommt. Denn es ist nicht der Glaube des Materialismus, der nur das glaubt, was er mit seinen Sinnen auch wirklich wahrnehmen kann. Es ist ein Glaube, wie Hebräer 11, Vers 1 sagt, im Neuen Testament schreibt der Autor und sagt über den Glauben, es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist nicht nur der Glaube an Jesus als eine historische Figur, es ist der Glaube daran, dass Jesus wirklich der war, für den er sich selber ausgab, nämlich der Sohn Gottes und Gott selbst. Wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person. Der Retter der Menschheit, der in den alttestamentarischen Schriften, im Alten Testament, vorhergesagte Messias ist. Derjenige, der für uns alle sein Leben hingegeben hat, damit wir nicht sterben müssen in alle Ewigkeit. Wenn aber nur der historische Jesus gekreuzigt wurde und nicht wieder auferstanden ist, dann ist dieser Glaube eine Mär, also eine seltsame Geschichte, ein unglaubwürdiger und unwahrer Bericht. Und das bringt Paulus dann gleich in Vers 15 bis 16 zur nächsten Konsequenz. Schaut euch den Vers an. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist nicht nur unser Predigen umsonst, das ist nicht nur unser Glauben umsonst, dann sind wir auch noch falsche Zeugen. Vers 15 und 16. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Also wenn es niemals diesen Ostermoment gegeben hat, dann bin ich heute hier, dann ist diese Gemeinde hier, in der wir stehen, dann sind unsere Missionare und alle Prediger, die heute an diesem Tag über das Internet verkündigen, Christus ist auferstanden, dann sind all diese Menschen nicht nur leere Worthülsen und Geschichtenerzähler, sondern auch noch Lügner und falsche Zeugen. Dann wären wir alle Scharlatane, Hochstapler der höchsten Natur, Bauernfänger. Nicht nur das. Schaut euch Vers 17 und 18 an. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist nicht nur unser Predigen umsonst, unser Glaube umsonst, dann sind wir nicht nur falsche Zeugen, sondern dann sind wir auch noch vollkommen verloren. Vers 17 bis 18. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Die Entschlafenen ist ein Euphemismus für den Tod, die gestorben sind. Also der Kern der Botschaft des Evangeliums müsst ihr verstehen. Meine Sünden und meine Schuld können mir von Gott vergeben werden. Wenn ich im Glauben mich an den Opfertod Christi am Kreuz und seine Auferstehung festhalte, dann weiß ich, dass er für mich gestorben ist, damit ich dem kommenden Gericht Gottes entgehen kann und eine lebendige Hoffnung für alle Ewigkeit habe, eine feste Überzeugung, ein wahres Versprechen. Aber wenn Jesus nach 3 Tagen nicht wieder lebendig aus dem Grab herausspaziert ist, dann sind wir Christen immer noch verloren. Dann haben wir keine Vergebung erlangt, keinen ewigen Frieden mit Gott, keine Gnade, die uns jeden Tag durchtragen kann. Und dann sind zusätzlich dazu all diejenigen, die über die letzten Jahrtausende für diese Überzeugung gestorben sind, genauso verloren wie ich heute. Dann ist ein Abraham verloren, ein David verloren, ein Jesaja verloren. Dann war der sinnlose Tod Johannes des Täufers wirklich nutzlos. Dann war das Steinigen des Stephanus vollkommen nutzlos. Dann ist Petrus umsonst am Kreuz gestorben. Dann ist Paulus umsonst enthauptet worden. Dann sind die Märtyrer der letzten 2000 Jahre alle ein armer, verlorener Haufen von Spinnern und Lügnern. Wenn wir uns all diese negativen Konsequenzen anschauen, dann muss man noch den letzten Schluss ziehen, dass wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Hoffnung auch noch bedauerlich. Vers 19, schaut euch den an. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre unsere Hoffnung lediglich für diese Lebenszeit. Wir hätten dann nur eine Art psychologischen Notnagel, der uns in Krisensituationen schöne Gefühle und etwas Frieden vermitteln kann. Vielleicht noch einen moralischen Kompass, an dem wir uns richten können. Dann wäre Jesus tatsächlich nicht mehr als ein Buddha oder ein Marcus Aurelius oder ein Plato oder irgendein anderer Mensch, nach dem man leben könnte oder seinem Vorbild folgen könnte. Dann könntest du wirklich wählen, welche von den Menschen dir am besten gefallen. Also wenn du die Konsequenzen aber nochmal durchdenkst, die wir gerade gehört haben, dann muss man auch zu dem Schluss kommen, dass der christliche Glaube nicht nur leer, sondern wirklich besonders bedauernswert ist. Es wäre wirklich ein elendiges Leid, wenn wir uns als Christen aufbürden, nicht so wie die ganze Welt um uns herum zu leben und zu denken. Und wie lebt die Welt um uns herum? Paulus schreibt das in Vers 32 im gleichen Kapitel, wenn ihr das Kapitel aufgeschlagen habt, schaut euch das kurz an. Er schreibt über, wie diese Welt denkt und sagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Kennt ihr das? Ich habe auch lange so gelebt. Es ist eine Art von, lasst uns den Tag genießen, carpe diem, denn morgen sind wir tot. Also lasst uns alles das Beste machen, was wir heute, so radikal, wie wir es nur machen können. Das ist, wie die Welt denkt, auf irgendeine Art und Weise. Aber das ist nicht so, wie wir Christen denken. Ja, wir wollen auch den Tag ausnutzen, das Beste für diesen Tag geben, aber zur Ehre unseres Herrn, damit viele Menschen zum Glauben finden. Vielleicht verstehst du jetzt, wie viel wirklich an diesem Ostermoment hängt. Aber wisst ihr, Paulus hört nicht da auf. Und das ist die beste Botschaft, die ihr heute hören könnt. Die folgende Botschaft, die Paulus in den nächsten Versen bringt, die ist auch wirklich wichtig und relevant für dich. Das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Das Problem der Auferstehung ist nicht nur für Christen, sondern es ist auch ein Problem für Nichtchristen. Denn, Vers 20, Christus ist tatsächlich, wahrhaftig auferstanden. Lass uns Vers 20 lesen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Jesus ist nun wahrhaftig auferstanden. Es ist keine Lüge, es ist kein Trick, sondern ein Fakt. Nun, vielleicht gibt es einige von euch, die ja heute zuschauen, die jetzt hier denken und sagen, ja, das kann ja jeder sagen. Das kann ja jeder sagen. Das ist ja nur Paulus, der das hier sagt. Und das stimmt. Es kann wirklich jeder sagen. Es gibt viele Religionen, falsche Religionen in dieser Welt, die von einer einzigen Person ausgehend sind, die gesagt haben, ich habe irgendetwas von irgendeinem Engel oder sonst irgendetwas gehört und das ist die Wahrheit. Das stimmt. Aber Paulus war nicht der Einzige. Paulus war nicht der Einzige, der nach dem Kreuztod den lebendigen Jesus wieder gesehen hat. Schaut euch Vers 5 und Vers 8 an, im gleichen Kapitel. Dort schreibt er nämlich, dass Jesus auch dem Kephas, also dem Petrus, einer der anderen Apostel, erschienen ist. Danach den Zwölfen, die Zwölf, das sind die 12 Apostel, die Jesus nachgefolgt sind. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber vor allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Und vielleicht hörst du das und denkst dir, naja gut, okay, aber wie glaubwürdig ist denn das, dass er das sagt? Paulus schreibt ja hier an die Korinther Gemeinde. Er schreibt in eine Zeit hinein, die diese Menschen, die er hier gerade genannt hat, noch selber kennen. Sie hätten zumindest die Möglichkeit gehabt, diese Aussage an diesen Menschen zu überprüfen, ihnen nachzugehen und sagen, hey, stimmt das wirklich, was Paulus hier gesagt hat? Paulus redet nämlich hier über Menschen, die zu der Zeit der Korinther noch am Leben waren. Aber keiner, außer die Juden, die das die ganze Zeit schon abgelehnt hatten, keiner von denen ist vorgekommen von diesen Korinthern und hat Paulus der Lüge überführt und hat gesagt, das stimmt gar nicht. Ich habe mit all diesen Leuten gesprochen, das ist gar nicht wahr. Wenn wir den zweiten Korintherbrief lesen, der danach geschrieben wurde, kam dieser Vorwand, dass Christus nicht auferstanden sei, nicht mehr vor. Ich möchte dir noch drei kurze weitere Gründe nennen, wieso das Zeugnis von Paulus hier wahr ist. Erstens, wenn Christus wirklich 500 Menschen auf einmal erschienen ist, innerhalb der gleichen Generation, dann kann es auch keine Legende gewesen sein. Eine Legende bedarf normalerweise mindestens zwei Generationen, um sie zu formen. Es kann auch keine Halluzination gewesen sein, weil Halluzinationen funktionieren an einzelnen Personen, nicht an einer Gruppe von Menschen auf einmal. Der zweite Punkt, der wirklich überzeugend ist, finde ich, ist, dass die Juden selber, sie waren ja die größten Gegner dieser Botschaft, die Juden selber verneinten nicht, dass Jesus nicht mehr im Grab war, sondern sie mussten sich eine Geschichte ausdenken, wieso er nicht mehr im Grab war. Sie sagten, dass die Jünger kamen und ihn gestohlen hatten. Also selbst die größten Skeptiker und Gegner von Jesus bezeugten, dass das Grab wirklich leer war. Und dann drittens, eine Unmenge von Zeitzeugen, wie ich gerade gesagt hatte, starben für die Überzeugung, dass Jesus nicht nur ans Kreuz gegangen ist, sondern auch wirklich auferstanden ist. All die Schreiber des Neuen Testaments, Paulus auch, starben für genau diese Überzeugung. Und wenn sie wussten, dass das eine Lüge ist, wer stirbt für eine Lüge? Kaum jemand. Wir haben also gesehen, wie zentral die Behauptung für den christlichen Glauben ist. Wäre das alles niemals so geschehen, dann wäre der Glaube niemals innerhalb dieser einen Generation so explodiert, wie er explodiert ist, wenn das alles eine Lüge gewesen wäre. Das Zeugnis der Bibel ist korrekt. Und somit ist unsere ganze Botschaft, unser ganzes Predigen, unser ganzer Glaube eben nicht umsonst. Wir sind nicht mehr verloren. Wir werden leben. Wir werden leben, weil Jesus selber lebt. Er lebt. Wahrhaftig, er lebt. Und ganz konkret bedeutet das dann für dich und für mich, dass wenn Christus auferstanden ist, dann ist er meine und deine Rettung. Vers 21 bis 22. Hört euch den an. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Schau mal, wir haben alle dasselbe Problem. Wir sind Teil dieser gefallenen Welt. Unser Leben ist endlich. Es ist nicht nur endlich, sondern es ist auch oft voller Enttäuschungen, voller Krankheit, voller Schmerz, voller Leid. Und am Ende von den Tagen steht dann der Tag an, an dem wir alles das, was wir hier erreicht haben in dieser Welt, hinter uns lassen müssen. All das Geld, für was wir so viel von unserem Leben gearbeitet haben. All die Beziehungen, die wir so mühselig aufgebaut haben. All die Freuden dieser Welt, in die wir so viel investiert haben. Alles findet im Tod ein Ende. Und der Tod ist für alle da. Es gibt keine Ausnahme. Das scheint irgendwie so sinnlos, oder? Der Grund, weshalb das so geschieht, hat einen Namen. Und dieser Grund ist Sünde. Sünde. Das ist das Wort für den gefallenen Zustand der Menschheit. Sünde. Es ist nicht eine Liste von 5 oder 6 oder 7 oder 10 Dingen, die es zu halten oder nicht zu halten gilt. Es ist ein Zustand von Natur aus, in dem wir alle drin sind. Die Bibel sagt, dass die Sünde durch Adam, den ersten Menschen, in die Welt kam. Er ist die Schablone gewesen. Er war das Muster. Und seither werden alle, die nach ihm geboren sind, und das sind alle Menschen, auch du, in diesem Zustand geboren. Wir sind alle von Natur aus Sünder und Teil dieser gefallenen Welt mit einer Endlichkeit, die vor uns steht und die mal schneller und mal langsamer kommt. Doch weit entfernt von Schuldlosigkeit fügen wir zu unserem Zustand, in dem wir sind, noch unsere eigenen Sünden hinzu. Und zwar Tag für Tag, Sekunde zu Sekunde. Sünde ist nicht nur ein gebrochener Zustand der Schöpfung, sondern sie trennt auch die Schöpfung von ihrem Schöpfer. Und das ist das eigentliche Problem. Ganz konkret trennt sie dich von deinem Leben. Sie trennt dich vom wahren Leben. Und die Bibel nennt das geistlichen Tod. Hört mal kurz zu. Paulus schreibt in Epheserbrief in Kapitel 2, Vers 1 bis 2 folgendes. Er sagt, auch euch, die ihr tot wart, er schreibt hier zu Menschen, die gläubig sind, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Bevor sie gläubig waren, bevor sie wirklich vom Herrn errettet wurden, waren sie tot. Nun, wie waren sie tot? Sie lebten ja. Sie waren geistlich tot. Sie waren tot gegenüber Gott. Sie waren getrennt von ihm. Und das trifft auf jeden Menschen zu, der nicht in Christus Glauben gefunden hat. Dann bist auch du, wenn du heute nicht im Glauben bist, geistlich tot, für ewig getrennt von Gott. Wenn du nun dein Leben aber ihm übergeben hast, dann beschreibt das deinen vorherigen Zustand und dann gibt es so viel, für was wir dankbar sein können, oder? Denn in Adam sind alle schon gestorben, bevor sie geboren wurden. Und Gott hat dann aber nun einen zweiten Adam gesandt, einen, der dieses Dilemma für alle Ewigkeiten aufheben wird. Und das ist Jesus Christus. Er ist der zweite Adam. Schau dir nochmal Vers 22 an. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Sünde und Tod kamen durch diesen einen Menschen, durch Adam. Errettung und Leben ebenso durch einen Menschen, Jesus. Nur musste dieser Mensch, Jesus, mehr als ein Mensch sein. Denn das Gericht Gottes hätte ein Mensch niemals überlebt, außer er ist Gott selbst. Und darüber hinaus brachte er in Jesus auch eine neue Kreatur, eine neue Schablone, nach dem Menschen geboren werden können oder wiedergeboren werden können. Denn in Adam, er ist der Verdorbene, er ist die verdorbene Schablone, die verdorbene, die endliche Natur. Jesus ist die vollkommene und ewige Natur. Wenn du in ihm wiedergeboren wirst, dann hast du wirklich ewiges Leben, weil du nicht mehr korrupt bist. In Adam sind wir tot und dem Gericht Gottes schutzlos ausgeliefert. In Jesus aber können wir leben und haben den einzigen Anwalt, der uns vor Gottes Gericht wirklich vertreten kann. Und das bringt mich heute zum letzten Punkt unter diesem zweiten Punkt. Und das ist, wenn Christus auferstanden ist, dann ist er nicht nur dein Retter, sondern ist er auch wirklich entweder deine Hoffnung oder dein Richter. Vers 23 bis 26. Lass uns das kurz zusammen lesen. Wir lesen Vers 23 und 24. An jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jeder Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Jesus ist nicht nur ans Kreuz gegangen. Jesus ist nicht nur auferstanden. Jesus wird auch wiederkommen. Wenn du in Christus durch den Glauben an sein Opfer für dich wiedergeboren wurdest, dann ist diese Wiederkunft deine allergrößte Hoffnung. Und wenn du das nicht erfahren hast, dann ist diese Wiederkunft für dich der Anfang des größten Albtraums, der niemals aufhören wird. Gott wird nämlich am Ende alles abrechnen. Alles Leid, jeder Mord, jede Lüge, jeden Hass, jeden Unglauben, jeden Stolz, jede Selbstsucht, jeden unreinen Gedanken, jeden Betrug, jeden Missbrauch. Alles und jedes noch so versteckte Geheimnis. Ohne Jesus als Anwalt wirst du vollkommen bloß vor Gott stehen und er wird dich für alle Ewigkeiten bestrafen werden. Jesus wird dann nicht dein Retter sein, sondern er wird als Richter wiederkommen und er wird dich gerecht richten. Auf welcher Seite wirst du stehen? Wirst du zum ewigen Leben gehören oder zu ewigen Verdammnis? Wirst du als Freund oder als Feind eingeteilt sein? Vers 25 bis 26 von Kapitel 15. Denn er muss herrschen, Jesus, bis er alle Feinde unter seinen Fuß gelegt hat. Wenn du nicht in ihm bist, bist du ein Feind von ihm. Und als letzter Feind, Vers 26, wird der Tod beseitigt. Gott wird am Ende alles ins Recht bringen. Und letztlich auch noch selber den Tod besiegen. In Gottes neuem Reich wird es nämlich keinen Tod mehr geben. Das ist auch ganz tolle Neuigkeiten. Es wird nur noch Leben geben. Leben in aller Fülle. Leben, so wie es Gott für die Menschen von Anfang an angedacht haben, für alle Ewigkeit in seiner Herrlichkeit. Ohne Krankheit, ohne Leid, ohne all diese Dinge, die diese Welt gebrochen machen. Das ist sein Versprechen in der Auferstehung für uns. Kommen wir zum Abschluss. Hier sind die zwei Dinge, die an diesen Ostern leer sind. Auf der einen Seite haben wir die leeren Bänke und Stühle in Gemeinden und Kirchen. Auf der anderen Seite haben wir ein leeres Grab. Das ist eine Perspektive für die Ewigkeit, die ihr festhalten müsst. Denn es wird eine Zeit kommen, wo beides permanent so sein wird. Wenn ihr heute in die Kirchen hineinspaziert, dann werdet ihr nichts sehen. Vielleicht ein Videoprediger. Wenn Christus wiedergekommen ist oder kurz bevor er wiederkommt und als Richter wieder dasteht, werden die Gemeinden auch leer sein. Das Grab wird immer noch leer sein. Und die Gemeinden werden leer sein, die an Gott wirklich geglaubt haben, weil das Grab leer ist. Wenn du das siehst, dann kann es für dich schon zu spät sein. Denn es wird der Tag kommen, an dem Gott nicht mehr aufzufinden ist für deine Rufe. Im Psalm 32, Vers 6 schreibt Gott hier auch über ein Muster aus der Vergangenheit. Er sagt hier, darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Das Bild, was hier der Schreiber des Psalms verwendet, ist das Bild von der Sintflut. Als Gott die Welt einmal vollkommen mit Wasser überdeckt hat, bis auf ein paar Menschen auf der Arche, es ist eine Warnung für uns alle. Diese Flut war die Schablone für das Ende der Welt. Wenn Jesus wiederkommen wird, es wird einen Tag geben, wo es für dich zu spät sein wird, ihn anzurufen. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeit ist jetzt noch da, ihn anzunehmen. Diese Zeit ist jetzt noch da, zu ihm zu gehen und ihn um Vergebung zu flehen, auf ihn zu achten. Jetzt ist die Stunde da. Diese Corona-Krise, in der wir gerade stecken, ist auch ein Muster für die Endzeit. Wie einfach ist es doch, dass diese Welt, auf die wir so viel aufgebaut haben, wie Staub zusammenfällt. Durch ein einziges kleines Virus. Es sind Übungswehen für das Ende. Und lass diese Warnung nicht an dir vorüberziehen. Hören wir mal noch kurz zu. Ganz zum Schluss noch. Im Neuen Testament wird Jesus ein paar Mal als Fürst oder als Urheber oder Anfänger bezeichnet, Anfänger unseres Glaubens. So zum Beispiel in der Apostelgeschichte 3, Vers 15 wird er als Fürst des Lebens genannt. In Apostelgeschichte 5, Vers 31 wird er als Fürst und Retter genannt, der Buße und Vergebung gewährt. Im Brief an die Hebräer, Kapitel 12, Vers 2, nennt ihn der Autor den Anfänger und Vollender des Glaubens oder auch den Urheber unseres Heils in 2, Vers 10. Jesus, der Auferstandene, kann dein Fürst, dein Urheber und dein Anfänger deiner Errettung sein. Wenn du das tobende Meer des Todes überwinden möchtest, dann musst du alleine auf ihn vertrauen, denn nur er kann dir helfen. Ich habe diese Bibelstellen ausgesucht, weil es noch ein anderes Bild mit sich trägt. Das griechische Wort, was hier im Urtext verwendet wird, ist das Wort Archegos. Und dieses Wort wurde außerhalb der Bibel für einen speziellen Mann auf einem Schiff verwendet. Dieser Mann war der stärkste Schwimmer der Besatzung des Schiffes. Wenn nun ein Schiff kurz vor der Küste auf Grund lief, was öfters vorkam, wir können das zum Beispiel auch in der Bibel nachlesen, Paulus ist auch schon öfters schiffbrüchig gewesen. Wenn nun ein Schiff vor der Küste auf Grund lief, war es seine Aufgabe, ein langes und starkes Seil durch das tobende Meer hindurch an die Küste zu bringen, um es dort irgendwo an einem großen Felsen festzumachen oder sonst irgendetwas festzumachen. Er sollte es dort sicher machen, damit die Menschen auf dem Schiff sich über dieses Seil an Land retten können. Jesus ist dein Archegos. Dieser Mensch, von dem ich gerade gesprochen habe, der Titel für seine Aufgabe war Archegos. Der Name, den wir gerade hier in drei Stellen gelesen haben für Jesus Christus als Fürst, Urheber und Anfänger deines Glaubens, ist Archegos. Jesus Christus ist dein Archegos. Du kannst nun auf dem untergehenden Schiff dieser Welt, und diese Welt geht zugrunde. Sie wird einmal zu Ende gehen. Du kannst hier auf diesem untergehenden Schiff stehen und stur behaupten, dass es so eine Hilfe nicht gibt. Du kannst hier sitzen bleiben und alles anzweifeln oder auf dich selbst verlassen. Das wird schon irgendwie werden. Und dabei mit allen Gleichgesinnten, die genauso denken wie du, mit diesem Schiff untergehen. Oder du kannst diese eine einmalige Chance ergreifen und du kannst dich diesem Archegos anvertrauen. Denn er wird dich retten. Aber nur durch ihn findest du Errettung. Nur auf seinem Weg. Nur über diesen Weg, den er gespannt hat. Aber woher weiß ich, dass ich ihm vertrauen kann? Woher weiß ich, dass das wirklich so ist? Und das bringt uns wieder zurück zum ganzen Anfang. Das bringt uns wieder zurück zu Ostern. Vers 20 von Kapitel 15. Nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Er ist durch dieses tobende Meer schon hindurchgegangen. Er ist am anderen Ende des Ufers angekommen. Dieses tobende Meer ist der Tod selber. Das Letzte, was uns alle auf einmal die Macht, was Macht über die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung hat. Christus ist da hindurchgegangen. Er hat dieses Seil schon gespannt. Er hat den Weg frei gemacht. Jetzt musst du ihm nur noch nachfolgen. Auch wenn du das Ende des Ufers nicht sehen kannst, du siehst dieses Seil und du kannst dich an diesem Seil festhalten. Es ist deine Rettung. Das ist der Weg. Dann wirst du auch diese letzte Reise überleben und am anderen Ende im ewigen Leben auferstehen. Und meine Versicherung dafür ist Ostern. Meine Versicherung dafür ist, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Richte also deine Augen, dein Glauben auf ihn allein. Warte nicht. Tue es jetzt. Und führe dein Leben in dieser Hoffnung. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. O Herr, wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, die wir an Ostern haben. Diese Botschaft, die alles ändert. Du bist auferstanden. Du bist durch den Tod hindurchgegangen. Du hast ihn besiegt. Du bist am anderen Ende und du hast den Weg bereitet und wir dürfen dir nachfolgen. Im Glauben alleine, wir müssen nichts tun. Wir müssen nicht jeden Tag 50 Mal irgendwelche Aktionen tun. Wir müssen nicht irgendwelche Steine oder irgendwelche Figuren anbeten. Wir müssen einfach nur glauben, dass du das bist, dass du der Archegos bist. Dass du derjenige bist, der den Tod besiegt hat und der uns neues Leben schenken kann. Und da wollen wir unser Leben aufhängen, auf diese Hoffnung alleine, auf diese absolute, auf diese Tatsache, die geschehen ist, die sich auch nicht verleugnen lässt. Du bist auferstanden und dafür danken wir dir. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du unser Leben in dieser gleichen Kraft und Macht, die dich von den Toten auferweckt hat, auch führen wirst. Bis zum Ende hin und über dieses Ende hinaus in das ewige Leben mit dir. Amen.